SWR 2 Forum.
Freiheitsstatuen mit Samtpfoten. Warum Katzen uns beherrschen. Am Mikrofon ist Burkhard Müller-Ulrich. Die Welt unserer Vorlieben ist ja meistens zweigeteilt. Die einen mögen lieber Kaffee, die anderen trinken lieber Tee. Die einen fahren an die See, die anderen ins Gebirge. Und es gibt Menschen, die haben einen Hund und andere, die haben eine Katze oder auch mehrere. In dieser Unterscheidung steckt unglaublich viel. Vielleicht eine ganze Weltsicht. Hund oder Katze, das ist eine Charakterfrage, eine Frage der Grunddisposition, denn kein anderes Haustier stellt den Menschen vor solche intellektuellen und seelischen Herausforderungen wie die Katze. Diese zugegebenermaßen steile These wollen wir jetzt erörtern und dazu begrüße ich den Zoologen Professor Josef Reichholf, die Verlegerin Ida Schöffling und die Schriftstellerin Cora Stephan. Frau Schöffling, Sie gehören ja schon deswegen in unsere Runde, weil Sie seit einem Vierteljahrhundert den literarischen Katzenkalender herausgeben. Das ist eine Zusammenstellung von Katzenfotos und Literaturzitaten, die sich irgendwie auf Katzen beziehen oder auch beziehen lassen. Geht Ihnen da im Lauf der vielen, vielen Jahre nicht allmählich der Zitatevorrat aus?
Nein. Schlicht und ergreifend, nein. Es gibt einfach unendlich viele Autoren, die etwas über Katzen gesagt haben. Und man findet in Büchern, wo man es überhaupt nicht vermutet hatte, plötzlich eine kleine Liebeserklärung an Katzen oder nur einen halben Satz oder so. Und sie sagen, es ist fast ein Vierteljahrhundert. Irgendwann bekommt man auch einen Blick dafür, nicht? Einfach, wenn das Wort Katze auftaucht, dann klickt es bei mir und dann gucke ich etwas genauer hin. Manchmal heißt es auch gar nicht
Katze. Das heißt, Sie haben schon einen Katzenfilter beim Lesen eingebaut. Ja. Ja, lesen Sie mit Schlitzaugen?
Ungefähr so, ja. Und auch nachts.
Also eines zeigt es ja zumindest, was Sie eben gesagt haben, dass es da eine tiefe Verbindung zwischen Katzen und Literaten oder Literatur gibt. Und dieser Verbindung wollen wir hier unbedingt nachgehen. Natürlich, es gibt auch viele Schriftsteller, die Hunde haben und auch davon gibt es eine Menge literarische Zeugnisse. Aber mit den Katzen ist es doch was ganz Spezielles. Vielleicht regen sie einfach durch ihr Verhalten mehr zum Nachdenken an. Was meinen Sie, Cora Stephan?
Ach, ich habe es mal mit einem Hund versucht und trotz großer Liebe ging es furchtbar schief, weil der hat mich viel zu sehr beansprucht. Meine Katzen sind zwar absolute Herrscherinnen über mich, ich brauche nur einen vorwurfsvollen Blick oder ein herrisches Miau zu hören, schon springe ich auf und tue etwas. Sie sind furchtbar verzogen, die Viecher. Aber letztendlich sind sie die besseren Begleiter. Katzen lassen einen auch in Ruhe, das ist ganz schlicht und ergreifend so. Ob sie einen mehr zum Denken bringen, weiß ich nicht. Ich habe ja auch 3 Katzenromane geschrieben, wenn auch unter Pseudonym. Also sie regen an, ihnen zuzuschauen. Meine beiden sind jetzt leider alt, da gibt's nicht mehr furchtbar viel zu sehen, allerdings noch furchtbar viel zu erfahren. Aber ich weiß nicht, das Denken ist, glaube ich, nicht das Ding. Das Beobachten und dass sie so freundlich sind, sich als Musen zur Verfügung zu stellen, ohne allzu viel von einem zu wollen.
Na gut, lassen Sie uns doch einfach mal ein paar typische Katzeneigenarten zusammenstellen, die vielleicht das besondere Verhältnis zwischen Mensch und Katze erklären können. Und da fange ich ganz phänomenologisch an und nenne die äußere Erscheinung, die als besonders elegant und graziös empfunden wird. Und natürlich die Geschicklichkeit beim Klettern und beim Springen. Herr Reichholf, was fällt Ihnen dazu noch ein?
Ach ja, da gibt es viel zu sagen. Als Zoologe muss man ja eigentlich eine Katze charakterisieren können. Die beiden besonderen Eigenschaften, die sind bereits ja angesprochen. Diese grazile Figur, die auch im handhabbaren Bereich liegt. Dann die Anschmiegsamkeit, die Fähigkeit, dass sie hinklettern können, wo sie wollen. Also wenn sie möchten, können sie von oben auf uns herabschauen oder auch kläglichst um Hilfe schreien, weil sie zu hoch in den Baum hinaufgeraten sind, sodass man immer hin und her gerissen ist zwischen Bewunderung und Mitleid. Und ich glaube, dass diese Art des Katzenverhaltens noch weit mehr die Menschen beeinflusst als das bloße Äußere. Da gäbe es andere Tiere, die konkurrieren könnten mit dem Äußeren von Katzen oder die sie übertreffen würden. Also ich denke in der Katzenverwandtschaft zum Beispiel an den Geparden. Das ist ein großartiges Tier. Aber mit Geparden kann man einfach auch nicht so schmusen wie mit unseren Schmusekatzen.
Ja. Ach was, die sind doch gar nicht so verschmust. Das ist doch ein Gerücht. Also meine sind zickig bis sonst wohin. Klar, nachts kommen sie ins Bett und stören und morgens möchten sie gestreichelt werden. Aber dass eine Katze immer nur verschmust wäre, das kann ich so nicht bestätigen. Nein, nein, sie sind da sehr, sie können sehr störrisch sein, sehr sperrig, sehr, ja. Ach nee, jetzt nicht.
Ich hatte mal eine Katze, die ließ ich überhaupt nicht auf dem Schoß nehmen, die hat sich auch nicht streicheln lassen, also mal so mit langem Arm. Aber das über 18 Jahre, also ist nicht so, dass die alle so verschmust sind.
Nee, und meine lassen sich auch nicht sind hochnehmen, auch nicht auf dem Schoß.
Ja. Also eins ist ja deutlich, Katzen sind irgendwie dialektische Tiere. Also wir finden sicher zu jeder Eigenschaft auch wieder was Widersprüchliches. Denn ja, das stimmt natürlich, diese Unabhängigkeit. Aber auf der anderen Seite sind sie die Tiere, die dann auf einen zukommen. Das Schmusen ist ja jetzt eigentlich auch im Auge des Betrachters, nicht wahr? Und ich glaube, die Katzen lenken auf eine bestimmte Weise immer den Blick auf uns. Wenn wir uns jetzt sozusagen zum Schmusetier animiert fühlen, weil die Katze auf uns zukommt, was spielt da eine Rolle? Natürlich, dass sie weich ist, dass sie so ein schönes Fell hat, dass sie trocken und warm ist. Also dieses Trockene und Warme, was die Katzen so mögen und auch verkörpern, das spielt da, glaube ich, eine ganz wesentliche Rolle. Ne? Sie sind ja wasserscheu.
Naja, und das herrliche Schnurren. Also ich habe mal gehört, Herr Reichel, dass Katzen auch schnurren, wenn es ihnen nicht gut geht. Dass das etwas ist, was den Heilungsprozess befördern kann. Also auf mich wirkt das auch immer gesundheitsfördernd, wenn die Katze schnurrt.
Ja, das ist in der Tat richtig. Wir wissen zwar, dass auch Großkatzen, also Tiger zum Beispiel, schnurren können, aber gut, da ist man in der Regel nicht so nahe wie den Hauskatzen, um das Schnurren genießen zu können. Ich möchte zurückblenden auf diese Grundgegebenheit, dass die Katze ein Schmusetier ist für uns mit großem Rufzeichen versehen, denn eigentlich spiegeln wir unsere ferne Vergangenheit in dieser angenehmen Eigenschaft des Schmusens. Unsere biologisch nächsten Verwandten, die Menschenaffen und auch die übrigen Affen, das weiß man eigentlich, die verbringen ja viel Zeit damit, sich gegenseitig zu kraulen. Und dieses Kraulen ist ein ganz wesentlicher Bestandteil der sozialen Bezugnahme. Das steckt in uns immer noch drinnen, obwohl wir kein Fell haben, in dem sich gut herumkraulen ließe. Aber kraulen, das tut ja auch so gut. Und wenn wir das an der Katze ausleben können, dieses uralte Gefühl, dann blenden wir praktisch zurück in Zeiten, in denen wir so ganz direkt auf die Sinne angewiesen waren und nicht auf die Distanz, die das Auge nur vermittelt. Ich glaube, da steckt sehr, sehr viel Menschliches in diesem Verhältnis zu den Katzen, das sie ja auf ihre Weise befriedigen, wenn sie wollen, aber auch dem Kraulen, dem gekrault werden, aus dem Weg gehen, wenn sie nicht mögen.
Also eigentlich sind wir die Schmusetiere.
Ja.
Und dann kommt ja noch ein Aspekt hinzu, nämlich die Reinlichkeit. Das ist ja auch etwas, was beim Zuschauen schon, aber beim Schmusen auch, finde ich jedenfalls, besonders animierend wirkt, ja, weil eine Katze, die hält sich ja auf eine Art sauber, dieses Ostentative an der Katze.
Ja, man muss sich auch ab und an einfach lecken, weil man nervös ist, weil die Leute gerade über einen gelacht haben. Das ist auch so für sie selber, glaube ich, neben der Reinlichkeit auch so ein Ablenkungsmanöver. Wenn sie sagen, die gucken jetzt alle auf mich, dann leckt man sich halt ein bisschen.
In der Zoologie nennt man das eine Übersprunghandlung, eine Handlung, die blockiert ist, die sich nicht ausführen lässt, wird umgeleitet in ein anderes, in ein neutrales Verhalten. Und das ist etwas, was uns eben dann auch fasziniert, weil wir selbst dabei abgelenkt werden. Wenn sich die Katze putzt, dann ist es gleich ein schönes Bild und wir assoziieren damit. Das ist Reinlichkeit. Dabei sind Katzenbisse, wie man längst weiß, viel gefährlicher als Hundebisse. Mit ihren spitzen Zähnen können sie tiefer eindringen in die Haut, ins Fleisch und gefährliche Krankheitskeime übertragen. Also da wird uns etwas, was aus dem eigenen Bedürfnis heraus als reinlich empfunden wird, gespiegelt, obwohl das gar nicht so ist.
Ja, ich sehe das auch so. Also ich glaube auch nicht, dass die Katze nun so reinlich ist. Also ich habe auch schon Katzen erlebt, die sich begeistert in einer Pferdeapfel gewälzt haben. Also so richtig appetitlich war das auch nicht. Aber seltsamerweise, als ob das von ihnen abfällt. Es ist nicht nur so, dass sie sich ablecken und sich putzen. Das machen sie regelmäßig. Sie müssen ja auch ihr Fell verdünnen. Also sie müssen ja auch das überschüssige Fell weglecken, was sie dann gerne wieder auskotzen. Das ist ja auch immer die große Freude der Katzenbesitzer. Irgendwie, es verschwindet irgendwie, als ob diese Haarstruktur letztendlich schmutzabweisend wäre. Das sollte mal jemand untersuchen. Das ist vielleicht ganz interessant für Haushaltstextilien. Das scheint mir ein zusätzliches Wunder zu sein bei den Katzen. Es scheint von ihnen abzufallen. Und schon riechen sie wieder gut und haben dieses wunderbar seidige Fellchen. Es sei denn, es ist gerade wieder mal verklumpt, was bei meinem Kater öfter vorkommt. Den muss ich dann zum Tierarzt bringen, damit er... Ja, damit er nur rasiert wird. Okay.
Aber die Verbindung von Nervosität und Lecken, die Frau Schöffling da gerade erwähnt hat, die finde ich sehr interessant, weil es gehört ja zur Anmutung von Katzen diese Coolness. Und dazu gehört auch in Situationen der Gefahr, ja, also ein Hund kommt wütend auf eine Katze, die Katze springt elegant einen Meter hoch aufs Mäuerchen, wo der Hund nicht mehr hinkommt, und dann... Ja, dann legt sie sich vielleicht sogar noch hin, ja, legt sich auf die Seite, zeigt also sich total entspannt und fängt an, sich zu lecken und zu putzen. Und das ist natürlich eine Arroganz, die wir manchmal vielleicht im Leben auch gerne hätten. Deswegen bewundern wir es so sehr.
Ist auch eine Provokation, du blöder Kläffer da unten, du kannst mich mal. Naja, also ich habe schon erlebt, wie Hunde meine Katzen gejagt haben. Richtig lustig war das natürlich auch nicht.
Also wir haben ja mit Hunden und Katzen schon angefangen, und zwar in Bezug auf den Menschen. Aber das Lustige ist ja, dass dieses Verhältnis, genau dieses, diese beiden liebsten Haustiere des Menschen, Hund und Katze, untereinander ja auch so ein Spezialverhältnis haben.
Ja, in der Tat, es ist tatsächlich so ein ambivalentes Verhältnis, dass wiederum eigentlich die Menschen, die absolut Katzen zuneigen oder solche, die Hundefans sind, voneinander scheidet. Ein simples Beispiel, weil auch ich als Zoologe da mich unmittelbar betroffen und beteiligt fühlte. Als unser Hund jung war, wir waren damals noch in München, kam ein Kater, ein streunender Kater aus der Nachbarschaft gelegentlich am Garten vorbei. Und als der noch kleine, unerfahrene Hund ihn anbellte, aber auf Hundeart eigentlich aufforderte zum Spielen oder einfach sich zu zeigen, dann setzte sich dieser Kater hin, putzte sich, wie es aussah, demonstrativ und ignorierte das Kläffen des Hundes, das immer wütender wurde. Und ich muss sagen, ich litt mit unserem armen kleinen Hund mit und konnte verstehen, dass er dann eine Katzenphobie entwickelt hat und am liebsten jede Katze, die er getroffen hätte, auf den Baum hinaufjagen würde, auf den nächsten. Und umgekehrt kenne ich aus... Ich habe in meiner Kindheit Katzen gehabt, bin mit Katzen groß geworden und kein gestörtes Verhältnis zu Katzen, überhaupt nicht. Hatte ich immer wieder auch solche Situationen erlebt, dass eben ein Hund eine Katze anbellt auf dem Fensterbrett, die tut ganz uninteressiert und irgendwann langt sie blitzschnell nach unten und aus der Hundenase treten ein paar Blutstropfen. Also diese Souveränität, die sie auch entwickeln im Umgang mit den Hunden, das ist schon faszinierend und das bewegt natürlich auch einen Zoologen.
Das ist die Gemeinheit der Katzen natürlich. Nein, ich meine, das ist schon sehr auffällig. Sie sprechen so unterschiedliche Sprachen, die Hunde und die Katzen. Ich erinnere mich noch genau, bevor ich meine erste Katze hatte, haben meine Eltern immer gesagt, ja, also bei Hunden, da sieht man in ihren Augen und ihren Gesichtern, was sie empfinden, bei Katzen sieht man nichts. Stimmt überhaupt nicht. Meine Katzen haben derartig ausdrucksvolle Gesichter. Ich kann das lesen. Also jeder Katzenbesitzer kann in dem Gesicht der Katze lesen. Was will sie jetzt? In welcher Stimmung ist sie? Ist sie gereizt? Ist sie verspielt? Lustig? Will sie was? Sie sprechen eine unterschiedliche Sprache. Der Hund will spielen, das sagt er völlig anders als die Katze, die spielen will. Das will sie ja auch.
Ja, es stimmt, kann ich nachvollziehen, aber ist doch noch etwas anders als der Blick eines Hundes. Also ich würde sagen, der Blick eines Hundes ist noch eindeutiger. Bei der Katze, und deswegen ist es ja auch schon fast sprichwörtlich, gibt es ja diesen etwas unergründlichen Blick, was natürlich sich dann in vielen kulturellen Topoi niederschlägt. Also die Katze ist ja auch verbunden mit der Dunkelheit. Die Katze sieht ja viel besser bei Nacht, aber sie ist für uns natürlich dadurch auch ein Wesen der Nacht, ein Wesen der Dunkelheit, die schwarze Katze, nicht wahr? Die schwarze Katze in der Dunkelheit, die schwarze Katze, die der Hexe auf der Schulter sitzt und all diese Dinge, die dann sofort in der Mythologie damit einhergehen.
Ja, das ist natürlich sehr treffend charakterisiert. Wir können ganz grob pauschal sagen, der Hund, der stammt vom Wolf ab, und eine erfolgreiche Jagd, die Wölfe durchführen, findet am Tag statt, auf Sicht, auf Distanz. Die Beute wird verfolgt, dazu muss man sie gut sehen können. Die Katze ist eine Lauerjägerin, auch wenn wir sie am Tag vor dem Mauseloch sehen. Der weitaus größte Teil der erfolgreichen Jagden findet nachts statt. Da ist sie selbst praktisch unsichtbar, sieht aber mit ihren besonders lichtstarken Augen auch in der Tat besonders gut. Und wenn wir nachts eine Katze treffen und es fällt ein bisschen Licht in die Augen, dann geschieht das, was zwar bei vielen Säugetieren geschieht, aber bei den Katzen ganz besonders. Das Licht wird reflektiert. Es gibt eine Reflexionsschicht hinter der Sehschicht im Auge, die das Licht zurückwirft. Und das sehen wir und das leuchtet auf in der Dunkelheit und erzeugt dann ein besonders ungutes Gefühl, weil man zu diesen Augen keinen Körper dazu hat. Und aus dieser Situation heraus, nachts aktiv, leuchtende Augen, geheimnisvolles Tun in der Nacht, am Tag aber, als ob es sich um ein ganz anderes Tier handeln würde, das alles hat dazu geführt, dass eben diese Doppelnatur der Katze hineingedichtet wurde, nachts ein ganz anderes Wesen als am Tage.
Das ist das Geheimnisvolle an der Katze.
Frau Schöffling, das sind ja Ihre Stichworte. Da können Sie ja einen um den anderen Kalender draus machen. Doppelnatur, Dialektik, Ambivalenz, all diese Gefühle, die wir jetzt schon so ein bisschen rausgekitzelt haben. Dazu gehört sicherlich auch die Launenhaftigkeit, die auch schon mal angeklungen ist. Also dieses schnelle Umspringen vom Schmusetier zu dem Tier, das die Krallen zeigt.
Ja, aber vor allen Dingen ist die Katze in erster Linie geheimnisvoll. Sie gibt wenig Preis. Der französische Autor Eric Orsenna hat mal geschrieben in einem wunderbaren Buch, die Katzen sind Wörter mit Pelz. Ich finde, das ist ein wunderbarer Satz. Wie die Wörter, so streifen sie um die Menschen herum, ohne sich je zähmen zu lassen. Und das ist also so ein bisschen die Quintessenz dessen, was, wie ich diese Arbeit an den Kalendern auch verstehe. Also Katzen und Literatur, diese Verbindung zu ziehen, finde ich nach wie vor eine unheimlich spannende Geschichte.
Dazu fällt mir natürlich das Diktum von Karl Kraus ein: Je näher man ein Wort anblickt, desto ferner blickt es zurück. Ja, und ja, so machen es die Katzen ja, wenn sie Wörter mit Pelz sind, auch ganz genauso.
Ja, ganz genau, das stimmt. Ich finde es auch ungeheuer spannend. Wir haben ja vorhin schon gesagt, die Leute lassen sich grob in Katzenfreunde und Nicht-Katzenfreunde einteilen. Wie viel verschiedene Leute sich für Katzen interessieren. Also es sind jetzt nicht nur die Autoren, es sind auch Künstler, es sind Politiker. Churchill hat immer an seinem Esstisch einen Platz für die Katze freigehalten beispielsweise. Künstler wie Manfred Deix oder Polt oder Manfred Krug oder Balthus vor allen Dingen mit seinen wunderbaren Malereien. Auch Modeschöpfer, Louis Vuitton, Karl Lagerfeld, Armani, das sind alles Katzenfreunde gewesen. Das finde ich
auch. Und auch die bösen Typen in den frühen James Bond Filmen.
Ja, stimmt, genau. Ja. Ja.
Der ganz böse mit der weißen Katze, ne? Ja, ja, klar. Gibt's auch. Aber andererseits, die Hundebesitzer sind dann auch wieder relativ typisch, wenn man jetzt an Blondie denkt und Herrn Hitler zum Beispiel. Mhm.
Aber die Katzen sind halt doch Raubtiere in dem Sinne, dass wir sie auch als Raubtiere erleben. Also Hunde sind zwar von ihrer zoologischen Grunddisposition auch Raubtiere, ist schon klar, aber wir sehen keinen raubenden Hund in den Städten, in den Straßen. Aber die Katze schon. Sie ist und bleibt ein Raubtier. Und wir müssen jetzt natürlich mal über ein Problem sprechen, über die Freigänger. Es gibt ja eine riesige Diskussion, die immer geführt wird mit singvogelliebenden Nachbarn, nicht wahr? Wer eine Freigängerkatze hat, der kennt zumindest den Anspruch, man müsse ihr doch wenigstens ein Glöckchen anziehen, damit die Vögel irgendwie gewarnt werden. Herr Reichholf, ist das Blödsinn? Macht das Sinn?
Ich glaube, das ist mehr für die Katzenbesitzer gedacht, weil sie mit dem Glöckchen natürlich auch daran erinnert werden, dass die Katzen etwas tun können, was nicht so ganz zu dem Bild, dass sie lieb und brav sind, passt. Die Problematik ist eigentlich anders gelagert. Da sind wiederum wir Menschen an erster Stelle zu betrachten. Das heißt, die Katze wird beobachtet, wie sie mit dem armen kleinen Singvogel kommt, gar noch dazu ein Junges, gerade aus dem Nest geflogen. Dass sie mit einer Maus kommt, na ja, da gibt es solche, die sagen, brav, die Maus hätte ich sowieso mit der Falle nicht erwischt. Andere sagen, das arme Mäuslein. Aber dass gefangen getötet wird, das ist uns etwas, was wir der Katze eigentlich negativ ankreiden. Die Hunde können, so wie sie bei uns gehalten werden, eigentlich so gut wie nichts selbstständig erjagen. Und wenn doch, dann dürfen sie von den Jägern abgeschossen werden. Das heißt, die sind da in einer ganz anderen Situation. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist die Wirkung in der Natur. Wenn wir, und das ist gemacht worden, ordentlich bilanzieren, dann bringen die Amseln, die Spatzen und was immer für Vögel in den Gärten, in den Städten speziell von Katzen betroffen sind, pro Jahr ein Vielfaches ihrer Brutpaarzahl an Jungen aus den Nestern. Um die Bestände auf gleicher Höhe zu halten, müssen im Durchschnitt alle Jungen oder auch ein Teil der Alten wieder zugrunde gehen, die nicht das Elternpaar ersetzen. Es ist nun ziemlich gleichgültig, wiederum betont aus der Sicht der Natur, ob die Jungen verhungern, ob sie die Katze fängt, ob sie der Sperber fängt, ob sie gegen Glasscheiben fliegen oder anderweitig ums Leben kommen. Aber diese anderen Todesformen, die werden bei uns dann ausgeblendet und nur der eine, der so sichtbar wird als raubtierhaft, eben das erbeutete kleine Vögelchen, das die Katze bringt, das wird dann übermäßig bewertet und betont. Und das ist natürlich unfair, aber entspricht dem menschlichen Empfinden.
Ja, mein Empfinden ist da auch immer sehr gefragt, wenn ich merke, dass eine meiner Katzen einen Vogel oder gar eine Fledermaus anbringt. Und ich rette die dann auch, wenn es irgend möglich ist. Andererseits weiß ich, dass Herr Reichholf da völlig recht hat. Ich glaube, das menschliche Entsetzen dabei kommt noch aus einem anderen Grund, dass die Katzen ja nicht sauber töten. Ja? Sie lauern, hochinteressant, wie viel Geduld sie dabei haben. Sie fangen in einem Moment, in dem der Vogel gerade nicht aufpasst, und dann töten sie ja immer noch nicht, sondern sie spielen erstmal. Und ich glaube, das ist etwas, was Menschen entsetzt. Nicht die Tötungslust des Tieres, man weiß ja, sie sind eben Tiere und sie sind Raubtiere, sondern dass sie so in Anführungsstrichen grausam dabei sind.
Ja, das ist natürlich ganz richtig und rührt daher, das ist die andere Seite, dass die Katze ja eigentlich im Regelfall nicht jagen muss, weil sie Hunger hat, sondern sie lebt ihren Jagdtrieb aus.
Ja, genau.
Also es wäre wiederum aus unserer menschlichen Sicht unnötig, was sie da tut. Aber das kann man natürlich den Trieben, den inneren Bedürfnissen nicht klar machen, dass etwas unnötig ist, was über Jahrmillionen lebenserhaltend war. Auch in der Hinsicht, dass den eigenen Jungen, die diese Geschicklichkeit erlernen müssen, auch mal eine Maus gebracht werden muss, die dann vielleicht davonläuft, weil die Kleinen das lernen müssen, wie man damit umgeht. All diese Aspekte, die machen es dann uns besonders schwer, dieses Verhalten zu akzeptieren. Aber es kommt letztlich auf den Punkt drauf an, das Verhältnis der Zahl der Katzen zu den Beständen der Vögel und der Mäuse. Und ich möchte einen Punkt in diesem Zusammenhang betonen. Meine Erfahrung hat ergeben, dass diejenigen Menschen am lautesten über Katzen schimpfen, die die aufgeräumtesten Gärten haben, in denen die Vögel keine Chancen haben, sich zu verstecken. Wer keinen Wildwuchs zulässt, der darf sich nicht beschweren, dass die Katze die Jungvögel erwischt.
Wobei ich, Herr Reichholf, mir jetzt nicht ganz sicher bin, ob die Katze wirklich mit dem pädagogischen Konzept, das Sie da gerade angesprochen haben, nämlich, dass sie es ihren Kindern beibringen muss, wie das funktioniert, da wirklich exkulpiert werden kann. Denn bei der augenscheinlichen Grausamkeit, auch von Katzen, die selbstverständlich keine Kinder haben und keine Lehrstunden geben müssen, da ist natürlich dieser Trieb vorhanden. Und er hat etwas Befremdliches, das muss man schon sagen. Und das Wort Grausamkeit ist ja nun schon gefallen. Sie scheint da ja auch einen gewissen Spaß daran zu haben. Irgendwelche Lustareale werden aktiviert, wenn sich da etwas bewegt. In Klammern gesprochen, das gilt natürlich bei allem, was sich bewegt. Also ich kenne Katzen, die fangen Fußballspieler oder Fußbälle, die in der Fernsehübertragung gezeigt werden, am Bildschirm ein, ja, oder versuchen es zumindest. Frau Schöffling, wie gehen Sie denn mit diesem Moment der Grausamkeit um?
Ja, Gott, das haben wir alles schon so oft gesehen und mir tut das natürlich auch wahnsinnig leid und ich sag dann, man redet natürlich mit den Katzen und sagt, komm, nun lass das mal und so, aber es ist wirklich diese Bewegung, wenn die Maus oder der Vogel oder so einfach da tot liegt, dann ist er auch uninteressant und Hunger hat sie ja gar nicht, ne? Sondern sie spielt mit allem, was sich bewegt und in diesem Fall ist es halt die Maus.
Es ist hochinteressant, dem Tier in die Augen zu sehen, wenn es lauert. Es ist wirklich eine völlig hemmungslose Gier in diesen Augen. Das ist unglaublich. Konzentration plus Gier. Ja? Ich finde das faszinierend. Das ist halt eine Jägerin. Gut. Und dass sie hinterher nicht sauber auffrisst, was sie da erst noch zu Tode gequält hat, das hat natürlich damit zu tun, dass meine Katzen keinen Hunger haben. Nee. Denn ich bin ja ihre Sklavin.
Also ich meine, ich bin ganz froh, wenn die Katze ein Eichhörnchen hat, dass sie das nicht vor meinen Augen auffressen will.
Ich reite deswegen ein bisschen auf dieser Freigängerdiskussion herum, weil es da im Augenblick, nicht nur im Augenblick, sondern schon seit ein, zwei Jahren eine wachsende Diskussion unter EU-Juristen, also in der Europäischen Union gibt, die sagen, nach dem bereits jetzt geltenden Umweltrecht sei es eigentlich verboten, Katzen freilaufend zu halten. Also die Diskussion ist wohl nur deswegen noch nicht ausgestanden, weil es zu viele Katzenliebhaber gibt, die dann auf die Barrikaden gehen und wohl auch, weil die Zahlen einfach nicht da sind oder jedenfalls nicht publiziert werden. Ich habe da versucht, vieles zu finden. Man findet natürlich von Vogelschutzwarten und entsprechender Seite immer Argumente. Aber Herr Reichholf, wie sieht's denn eigentlich aus? Sind die frei lebenden Hauskatzen eine Gefahr, ja oder nein?
So scharf kann man das nicht sagen, aber tendenziell nein. Denn gerade da, wo die Katzenbestände am höchsten sind, also in den Städten, in den größeren Ortschaften, leben auch die meisten Singvögel. Und da, wo es keine Katzen gibt, werden die Singvögel deswegen nicht häufiger. Das spiegelt das Nahrungsangebot. Und wenn wir uns vergegenwärtigen, dass auch ein Singvogel von etwas leben muss, nämlich insbesondere bei der Aufzucht der Jungen von Insekten, dann könnten Insektenfreunde, und solche gibt es, die Schmetterlinge schützen wollen zum Beispiel, argumentieren, diese böse Meise hat jetzt so viele geschützte Schmetterlinge gefressen und einfach an seine Brut verfüttert. Das ist absurd, eine solche Argumentation. Was wir brauchen würden, das wären vernünftige Bilanzierungen, ich reite immer wieder auf diesen Begriff herum, denn letztlich kommt es darauf an, was erreichen wir mit Verboten, mit Einschränkungen? Wird die Vogelwelt dann besser aussehen Oder sollten wir vielleicht in anderen Bereichen, wo völlig unnötigerweise die Lebensgrundlagen der Vogelwelt vernichtet werden, zu Einschränkungen kommen? Sollten wir, nochmal der Hinweis, nicht besser erreichen, dass mehr Wildnis in den Gärten zugelassen wird, dass sich die Vögel besser verstecken können, dann sähe es auch besser aus für uns und für unser Naturerleben in der Stadt. Also da gibt es Gesichtspunkte, die aus ökologischer Sicht eigentlich ganz offen liegen würden, aber die durch die Verblendung, weil immer auf einen Faktor eingeschränkt die Verhältnisse betrachtet werden, dann eben ausgeblendet bleiben und dann gibt's nur schlecht und gut, obwohl das in der Natur so gut wie nie der Fall ist.
Ja, man kann ja auch die Gärten zum Beispiel insektenfreundlicher machen. Hier auf meinem Dorf, ich wohne in einem winzigen Dorf, es gibt hier mehr Hühner als Menschen, ist das ein Thema. Insektenfreundlich machen, dann passt doch beides zusammen. Mal abgesehen davon, weil ich mich gerade empöre über diese Ungerechtigkeit, dass man in der EU über ein Katzenverbot nachdenkt, gibt es nicht in Europa so einen seltsamen Völkerstamm, der Vögel fängt, um sie zu essen?
Ja, das ist aber, glaube ich, jetzt strengstens so verboten und wird alles überwacht. Aber wir glauben das mal, ja? Wir wollen das alles glauben, dass in Italien Neujahr und Silvester ohne Singvogelspieß gefeiert wird.
Nachtigallenzungen werden da serviert. Das kennt man doch von den Römern, von den Dekadenten, genau. Ja.
Also verbunden mit der Freigängerperspektive ist eigentlich auch wieder ein kultureller Blick und damit komme ich nochmal zurück auf unser Grundverständnis, denn die Freigänger sind Haustiere, die ein verborgenes Leben haben, die ein geheimes Leben haben und das macht sie ja auch wieder sehr interessant, das ist ja fast ein romantischer Topos, nicht wahr, diese Geheimwelt. Weißt du, was deine Katze eigentlich nachts treibt?
Ja, ich wusste mal, was mein Lieblingstier nachts treibt. Schlicht und ergreifend, ich weiß auch nicht, es müssen irgendwie mütterliche Gefühle gewesen sein. Aber ich bin mal nachts aufgewacht und dachte, irgendwas ist hier, gehe raus und höre das berühmte klägliche Miauen. Meine Katze war beim Nachbarn auf das Stalldach, in irgendeiner Form auf das Stalldach gekommen und stand da oben und klagte vor sich hin. Was habe ich gemacht? Eine Leiter gesucht, mitten in der Nacht, bitteschön. Also ich bin froh, dass meine Nachbarn mich nicht erschossen haben, ja, so nach dem Motto, hier kommt der Wilderer, habe ich sie dann runtergeholt. Also das große Abenteuer nachts, das muss es irgendwie sein.
So, jetzt sind wir bei Katzenkommunikation vorhin beim Schnurren stehen geblieben. Jetzt kommt das Miauen hinzu. Und eines wissen wir auch, wenn wir unsere Katze nachts hören, dann ist es meistens ein Geschrei bei Kampf und Paarung. Das ist ja nun auch etwas sehr, sehr anderes, was wieder zu dieser Ambivalenz, zu dieser Katzendialektik beiträgt. Ja, also wer Katzen nachts hat schreien hören, also den friert's, ne?
Herr Müller-Ulrich, das ist so verrückt. Die Frau Schwarze hat mal gesagt, man merke doch, dass den Katzen der Geschlechtsverkehr wehtut, weil sie so schreien. Die Sache bei einer meiner Katzen lief völlig anders. Die hat die Kater um die Häuser gejagt, schreiend. So nach dem Motto, jetzt kommt mal endlich zur Sache, ihr faulen Säcke. Nicht Angst, nicht irgendwie unangenehm, sondern es muss jetzt sein und jetzt hier. Kommt mal.
Herr Reichholz, was sagen Sie zu dieser anthropomorphen Interpretation? Was machen die Katzen wirklich?
Es geht hier ja um die Äußerung des Weiblichen in der Katze und das ist uns vielleicht deswegen auch so seltsam und fast fremdartig in der Wirkung, weil wir nicht berücksichtigen, was da tatsächlich physiologisch abläuft. Für die Katze ist es entscheidend, dass sie möglichst zum Zeitpunkt des Eisprungs befruchtet wird. Und diesen entweder herbeizuführen, versucht der Kater, wenn die Katze rollig genug ist, oder die Katze selbst, wenn es soweit ist, dass sie sozusagen den Kater braucht. Diese extreme Synchronisation ist es, die diese Hochspannung erzeugt, die sich dann in diesen Lautäußerungen ausdrückt, die mit Verlaub gesagt eben ein orgiastisches Schreien darstellt. Ob uns das unseren Ohren jetzt zusagt oder nicht, das ist eine ganz sekundäre Geschichte. Aber auf die Katzen wirkt es.
Es ist aber nicht nur Paarung, nicht wahr? Es ist also auch manchmal Kampfgebärde oder nicht nur manchmal, sondern
ja, sicher.
Sehr, sehr mit verstellter Stimme. Ich muss gestehen, ich habe meine Katze gar nicht wiedererkannt zunächst mal. Ich wusste nicht, in was für Oktaven die redet mit anderen Katzen. Das ist auch eine Frage an den Zoologen. Stimmt es, dass die Katzen sich das Reden oder das Miauen eigentlich im Zusammenhang mit den Menschen angewöhnt haben? Weil untereinander sprechen die ja nicht in dem normalen Miau-Miau.
Es ist verstärkt worden, nicht ganz so ausgeprägt wie beim Hund, das Bellen, das ja nun tatsächlich zu einer ganz wichtigen Lautäußerung geworden ist, verglichen mit seiner Stammart, dem Wolf. Die Wölfe können auch ein bisschen bellen, aber die heulen lieber und das Bellen spielt keine nennenswerte Rolle. Beim Hund sehr wohl. Und da wird mit dem Bellen gleichsam die menschliche Sprache simuliert. Bei der Katze ist eine ähnliche Entwicklung in Gang gekommen. Auch sie zeigt in manchen Rassen besonders ausgeprägt. Und denke nur an die Siamkatzen, die sozusagen dauernd etwas zu sagen haben, auch wenn es gar nichts zu sagen gibt. Da ist das wirklich von den Menschen durch Zucht wahrscheinlich verstärkt worden, dass solche Katzen, die sich rühren, die sagen, was sie wollen, so unser Eindruck, eben auch besonders gefördert werden. Und die, die stumm irgendwo in der Ecke sitzen, die vergisst man und die verhungern oder werden getötet. Das ist ein Prozess, ein Selektionsprozess, der die Katze verstärkt zum Haustier macht, obwohl sie kein wirkliches Haustier geworden ist, weil sie das Entscheidendste, das Selbstständigkeit garantiert, noch weitgehend bewahren konnte, nämlich die Fortpflanzung. Katzen paaren sich, wenn es irgendwie geht, aus eigenen Anlässen und Bedürfnissen heraus und lassen sich das von den Menschen so wenig wie möglich vorschreiben. Beim Hund ist es genau umgekehrt.
Aber es gibt schon Katzenzüchter, nicht wahr?
Ja, sicher. Es gibt natürlich die Zucht von Rassekatzen mit den ganzen Problemen, die damit verbunden sind, wie auch bei Rassehunden. Aber die Hauskatze im klassischen Sinne, und das ist die große Mehrzahl der Katzen, die ist nicht nur frei laufend, das ist nur eine Äußerlichkeit, sondern sich frei fortpflanzend. Es werden zwar immer mehr Kätzinnen sterilisiert, das ist sicher ein notwendiger Schritt, um zu verhindern, dass zu viele einfach streunende Katzen zustande kommen. Aber das Grundprinzip bei der Katze ist geblieben, die Verpaarung, die nimmt sie selbst nach eigenen Kriterien vor. Und das ist ja auch so ein Grund, weshalb manchmal die Katzenbesitzerinnen und Besitzer fast verzweifeln, da gäbe es einen so smarten Kater und den mag sie nicht. Aber diesen ganz besonders hässlichen, der bringt sie sozusagen um jede Vernunft. Das ist auch Katzenart.
Man muss mal erleben, was die Kater anstellen, wenn eine Katze rollig ist. Wir hatten das mal mit einer der Katzen in Frankreich. Die Kater sind eine sehr, sehr hohe Wand hochgesprungen und hochgeklettert, um zu unserer rolligen Katze zu kommen. Es ist unfassbar.
Also die Katzen, man sagt ja, sie haben 7 Leben. Das ist ja wohl Quatsch und nur eine volkstümliche Ausdrucksweise dafür, dass Katzen prinzipiell über sehr hohe Selbstheilungskräfte verfügen und irgendwie sehr, sehr robust sind. Stimmt das oder ist das ein Volksaberglaube, Herr Reichholf?
Das stimmt, ja. Naja, das ist richtig, zweifellos. Also ich könnte jede Menge Beispiele aus der eigenen Erfahrung da anführen, aber das erleben viele Menschen, die Katzen halten. Und manchmal kann man wirklich nur staunen, was sie überleben und wie sie es überlebt haben.
Auf die Pfoten fallend, das stimmt auch, nicht wahr? Das ist kein Aberglaube.
Im Prinzip schon, also das hängt von der Fallhöhe und gewissen Umständen ab. Es gibt immer wieder auch Fälle, dass sich Katzen schwer verletzen oder das Rückenmark durchgebrochen wird. Es ist keine absolute Sicherheit gegeben, aber auf jeden Fall fallen sie sehr viel geschickter als andere Säugetiere vergleichbarer Größe. Und wenn man bedenkt, dass sie eben sehr viel von Natur aus in Bäumen und Buschwerk herumklettern, sind die Fallhöhen, die Katzen problemlos überstehen, natürlich auch genau im biologischen Rahmen.
Wir haben, das fällt mir jetzt gerade auf, gar nicht über Rassekatzen gesprochen, nur mal ganz am Rande erwähnt. Dabei ist das im Grunde ein Thema für sich. Wir haben jetzt immer nur über die, wie heißt die, EKH, europäische Kurzhaarkatze, ja, die banale Hauskatze, sage ich mal, gesprochen. Diese Rassekatzen, die ja auch, ich glaube, Sie haben es erwähnt, Herr Reichholf, die Siamkatzen, die irgendwie gesprächiger sind. Ist es tatsächlich eine Rasseneigenart, dass Katzen verschieden stark reden oder anders miauen? Mir ist nämlich was ganz Komisches aufgefallen und ich sage das völlig ungedeckt, weil ich es nirgendwo bestätigt gefunden habe, wo auch immer in der Literatur oder im Internet oder auch von anderen Katzenfreunden, nämlich auf Madeira, wo ich mich gelegentlich aufhalte, da sprechen die Katzen also 10-mal mehr als alles, was ich je gehört habe von Katzen. Und zwar sind es auch europäische Kurzhaarkatzen. Dem Aussehen nach sind es ganz normale Hauskatzen, aber die reden in einer Tour. Es ist unfassbar.
Ja, das ist richtig und zeigt eben auch, wie gerade unter Inselverhältnissen eine besonders starke und auch besonders rasch ablaufende Selektion Eigenschaften fördern kann, die uns dann auffallen, wenn man sozusagen von kontinentalen Verhältnissen kommt. Ich würde es nur bezweifeln, wenn Sie behauptet hätten, und die sprechen Portugiesisch.
Da schließt sich natürlich die Frage an, was verstehen Katzen überhaupt von unserer Sprache? Verstehen die Wörter? Können die Katzen ihren Namen identifizieren?
Ja, eindeutig. Also meine Bougie ist eine französische Katze, Rassekatze, also sehr viele Rassen waren da involviert. Die hörte meterweit, die hörte sehr, sehr weit, wenn ich nach ihr rief.
Ja, es ist sicher richtig. Also ich kenne das von früheren Bauernhofverhältnissen, wo 5 oder 10 Katzen da waren. Wenn die gefüttert wurden und eine fehlte, dann wurde gezielt der Name dieser Katze gerufen und die kam dann meist auch. Den Namen zu erkennen, ist nun für Katzen gar nichts Besonderes. Das können auch Kühe, nicht nur die Hunde. Also das ist schon eine andere Kategorie, wenn sie auf bestimmte Worte, die man im Hausgebrauch verwendet, reagieren, weil sie die richtigen Schlüsse ziehen. Und auch dazu sind Katzen durchaus in der Lage.
Sie lesen natürlich, sie lesen meine Stimmlage. Sie lesen mein Äußeres natürlich auch, sie lesen meine Gestik und das machen sie sehr geschickt. Also sie wissen, wenn ich wütend bin, bestrafen mich dafür natürlich, ist auch klar. Ja.
Ich will noch einen Gedanken hineinwerfen, weil er ja im Grunde das Wesen der Katze in Nuze beschreibt, nämlich wir sprachen gerade von Rufen und Kommen. Und dieser Zusammenhang, der ist ja nun bei Katzen ein ganz spezieller. Ich würde sagen, sie rufen und die Katze kommt zunächst mal nicht. Die Katze nimmt zur Kenntnis, dass sie gerufen haben und kommt gelegentlich darauf zurück.
Ja, das ist genau.
Das spricht ja dafür, dass sie versteht, was gerufen wurde und weil sie es versteht, auch entsprechend mit Ablehnung reagieren kann. Würde sie nur reflexartig reagieren, dann müsste sie ja kommen.
Ich glaube, das ist wieder mal ihre sprichwörtliche Arroganz. Die sagt, ja, ich höre dich schon, aber ich muss ja nicht kommen. Ne? Es gibt eine holländische Autorin, die hat mal gesagt, wenn ich meine Katzen rufe, weil es jetzt etwas zu essen gibt, dann muss ich nicht sagen, hier gibt es was zu essen oder so. Ich kann auch Erdbeermarmelade rufen. Die Hauptsache, ich klapper dabei mit dem Löffel.
Genau, das funktioniert immer.
Da wir jetzt sowieso unser Verhältnis zu den Katzen abschließend nochmal definieren müssen, ich sagte ja vorhin, was können wir von Katzen lernen oder was bringt uns zum Nachdenken, ist es diese superbe Ignoranz, die sie uns spiegeln, dieses, ich nehme das zwar alles wahr, aber es interessiert mich jetzt nicht besonders, und natürlich die fabelhafte Geduld.
Ja, ich finde aber auch, sie sind einfach so wahnsinnig faul und das sind wir alle nicht. Und das finde ich das Faszinierende daran, dass sie sich einfach umdrehen und weiterpufen.
Ich glaube, es gibt so eine Legende, die da heißt, die Katze sei ein freiheitsliebendes Tier. Naja, ich halte das ja ein bisschen für übertrieben vielleicht. Aber vielleicht ist es auch das, dass wir glauben, das sei ein freier Geist, der sich über die Niederungen des menschlichen oder des ketzischen Lebens erhebt. Vielleicht Ja, oder so, genau.
Zumindest ein freiheitsdarstellendes Tier. Und damit sind wir am Ende dieses Forums mit dem ja jetzt wirklich emblematischen Titel Freiheitsstatuen mit Samtpfoten, warum Katzen uns beherrschen. Und ich danke Ida Schöffling und Cora Stephan und Josef Reichholf. Die Gesprächsleitung hatte Burkhard Müller-Ulrich.